Astronomie am Kepler.
Liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, danke fürs Einschalten und damit auch herzlich willkommen zur bereits 34. Folge vom Wissenspodcast Astronomie am Kepler.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Wir nehmen ja heute am 2. April auf. Wir hatten gestern schon einen spannenden Tag, weil Peter Harbison von der ESA, von der ESERO Austria bei uns war, weil wir jetzt Weltraumbotschafterschule sind und haben einen tollen Vortrag zum neuen Extremely Large Telescope bekommen, das in Chile gerade in Bau ist. Und an dem Tag, an dem die Folge erscheint, kommen wir gerade zurück vom 6. Kepler-Teleskop-Treffen. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, ob es gut gewesen sein wird. Also drückt uns nachträglich die Daumen, dass wir gutes Wetter gehabt haben werden. Und was am Treffen dann wirklich los war, was wir gehört haben, was wir getan haben, was wir gesehen haben, fotografiert haben, ob es cool war, verregnet oder trotzdem viel Spaß gemacht hat, das erzählen wir euch in der nächsten Folge in 2 Wochen.
Heute sprechen wir über ein deutlich desillusionierender klingendes Thema, als es eigentlich ist, den Weltraumschrott.
Aber davor sehen wir uns an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News.
Heute in den Space News habe ich was ganz Besonderes. Und das betrifft jetzt nicht nur euch hier im Kurs, das betrifft auch euch zu Hause an den Geräten, die ihr uns zuhört. Wir haben Arbeit für euch. Es hat sich nämlich das Institut für Weltraumforschung in Graz an uns gewandt mit der Bitte um Mitarbeit bei einer astronomischen Doktorarbeit. Es geht um Tracking of Solar Radio Bursts Typ 3. Und zwar um Folgendes. Die Katharina Pessini schreibt gerade ihre Doktorarbeit an der Radboud University und am Pariser Observatorium und hat mehrere Institutionen um tätige Mithilfe gebeten. Es ist ein Citizen Science Projekt, also im Prinzip kann jeder mitmachen. Es geht um Folgendes. Wir haben jetzt die Möglichkeit, erstmals mit echten Solar Orbiter Daten zu arbeiten und die auszuwerten. Am Solar Orbiter gibt es das RPW, das RPW-Instrument, Radio and Plasma Waves, also Radiowellen und Plasmawellen. Und dieses Instrument kann eben Ausbrüche von Radiowellen feststellen. Das ist jetzt nicht Radioprogramm, man kann das also nicht hören, da kommen keine Töne. Radiowellen sind einfach elektromagnetische Wellen, also sowas wie Licht, nur nicht Wellenlängen von einem 2000stel Millimeter wie Licht hat, sondern Wellenlängen von einigen Millimetern Länge bis zu einigen Metern oder Kilometern sogar Länge. Das sind Radiowellen. Radiowellen gibt man meistens nicht mit der Wellenlänge an, sondern wie oft sie pro Sekunde schwingen und gibt das dann in Hertz, Kilohertz, Megahertz, Gigahertz und so weiter an. Zum Beispiel unsere Handys funken so in den Bereichen von ungefähr 2,5 Gigahertz in etwa. Und dieses Radio- und Plasmawelleninstrument nimmt jetzt einerseits Wellen zwischen 4 Kilohertz, also 4000 Hertz und 1 Million Hertz, 1 Megahertz auf. Und ein zweites Teilinstrument nimmt auf zwischen 0,5 Million Hertz, also 0,5 Megahertz und 16 Megahertz. Das sind die Frequenzen, die das Instrument aufnehmen kann. Und was wird da aufgenommen? Warum gibt es da solche Radiostrahlung um die Sonne? Das passiert immer dann, wenn es Ausbrüche auf der Sonne gibt, Flares. Diese Flares, die geben erst einmal viel an ganz anderer Strahlung ab. Ultraviolette Strahlung, sogar leichte Röntgenstrahlung, auch sichtbares Licht. Aber diese Flares schießen Elektronen, also kleine geladene Teilchen von der Sonne weg mit ziemlich hohen Geschwindigkeiten und die fliegen dann durch die äußere Atmosphäre der Sonne, durch die Sonnenkorona. Und in dieser Sonnenkorona kommt es jetzt einerseits dazu, dass alle Teilchen, aus denen die Corona besteht, aufgeheizt werden. Die werden durch diese Flares, unter anderem durch diese Flares, heißer. Die Sonnencorona ist ja irre heiß, die hat über 1 Million Grad, ist aber extrem, extrem dünn. Aber trotzdem können diese herumfliegenden Elektronen jetzt mit dem Gas der Corona interagieren. Da gibt es eine Wechselwirkung. Und ja, um so ein fliegendes Elektron herum, da ist ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld hat jetzt eine Wechselwirkung mit den Magnetfeldern, die es da im Plasma der Corona gibt. Und das führt dazu, dass eben diese Radiostrahlung entsteht. Und zwar ist die Wellenlänge und auch die Frequenz dieser Strahlung direkt davon abhängig, wie dicht dieses Plasma in der Corona ist. Wenn die Dichte abnimmt, nimmt auch die Wellenlänge dieser Radiostrahlung ab. Und wenn man das jetzt auf einem Graphen, auf einer Darstellung abbildet, den Verlauf der Frequenz, dann schaut das so irgendwie aus wie ein Hockeystick. Da hat man zuerst eine hohe Frequenz, da wo das Plasma noch dichter ist, dann fällt das relativ schnell ab zuerst zu kleineren Frequenzen und dann fällt es langsamer ab und da kommt dann eine Figur, ein Bild heraus, das schaut so ein bisschen aus eben wie ein Eishockeyschläger, eben eine Hockeystick-Form. Und wenn man jetzt auf diesen Abbildungen, die eben dieses RPW-Instrument am Solar Orbiter aufnimmt, dann muss man eben diese Hockeystick-Strukturen suchen, um herauszufinden, ja, da war jetzt so ein Radioausbruch Typ 3. Was will man mit diesen Ausbrüchen herausfinden? Die sind unmittelbar im Zusammenhang eben mit den Flares auf der Sonne. Man kann also da zurückschließen, wie diese Flares funktionieren, auch wie sich die Teilchenströme von der Sonne weg ausbreiten, aber auch, wie ist denn die Sonnenkorona zusammengesetzt? Wo ist das Plasma? Wo ist es wie dicht? Man kann also ziemlich viele, ziemlich wichtige Informationen für die Sonnenforschung aus diesen Radiobursts herauslesen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke diese Hockeystick-Strukturen in den Daten nicht gut erkennt. Und da hatte Katharina Pessini die Idee, uns alle Astronomieinteressierten zu Hilfe zu rufen, sozusagen, und ein Citizen Science-Projekt zu machen. Es gibt eine Website, auf der man lernen kann, wie man aus diesen Bildern heraus eben diese Radioausbrüche Typ 3 erkennen kann. Es ist ganz einfach, das kann jede und jeder von euch, auch unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, können das gerne probieren. Ihr findet den Link dazu in unseren Shownotes. Da gibt es zuerst so eine Lerneinheit, ein Tutorial, wie das ungefähr ausschauen sollte. Und dann könnt ihr auch schon loslegen. Da muss man einfach nur, wenn man diese Hockeysticks findet, die markieren, denn Menschen schaffen eben es viel, viel besser als die Maschinen derzeit, diese Strukturen, diese Formen auch dann noch zu erkennen, wenn es schwierig ist, wenn es nicht so deutlich ist, wenn man genauer schauen muss. Alles, was mindestens von 8 Leuten erkannt wurde, das geht hinein in die Auswertung und in Zukunft möchten wir dann natürlich auch mit diesen guten Daten, die wir da produzieren, eine künstliche Intelligenz trainieren, sodass in Zukunft das auch automatisiert erfolgen kann. Also wir alle bauen jetzt mit unseren Augen, mit unseren Daten, mit unseren Eingaben die Grundlage für eine künstliche Intelligenz, die in der Zukunft dann diese Forschung mit betreiben kann. Wir bleiben praktisch für Jahre jetzt in dieser Forschung, weil wir die Grundlagen dafür bauen können. Das ist doch cool, oder? Also schaut rein in die Shownotes. Wir sind schon dabei. Beide Astronomiekurse, die am Dienstag und die am Mittwoch, haben schon dran gearbeitet. Und ich lege euch das wirklich ans Herz. Probiert das aus. Helfen wir dieser Doktoratsstudentin, dass sie schnell gute Daten bekommt. Und dann habt ihr alle, dann haben wir alle tatsächlich an einer Astronomie-Doktorarbeit mit aktuellster Forschung mitgemacht. Und das ist auch einmal eine coole Sache. Jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, wie gesagt, 2. April 2025 findet in Deutschland, in Bonn, gerade eine Konferenz statt. Schon zum 9. Mal, nämlich die 9. Weltraumschrottkonferenz, die European Conference on Space Debris. Die erste war übrigens schon im April 1993. Warum beschäftigt man sich mit Müll? Es ist wirklich eine Sache, die man im Auge behalten sollte. Und besonders ins Auge gefasst hat das für unsere heutige Folge die Alisa Mata. Dankeschön, dass du dich da auf das Thema raufgeworfen hast. Du hast dich umfassend mit dem Thema beschäftigt. Was ist denn das Problem mit dem Weltraummüll oder was ist das überhaupt?
Na, der Weltraum ist nicht nur der Schauplatz für Forschung und Satellitenkommunikation. Er wird zunehmend auch zur Müllhalde. Weltraummüll oder auch Space Debris genannt, wie wir schon vorher gehört haben, umfasst alle von Menschen geschaffenen Objekte in der Erdumlaufbahn, die keine Funktion mehr erfüllen würden. Dazu zählen zum Beispiel ausgedehnte Satelliten, ausgebrannte Raketenstufen, Trümmerteile von Kollisionen oder Explosionen und sogar Werkzeuge, die zum Beispiel Astronauten im All verloren haben.
Also das kommt durchaus öfter vor, oder?
Ja genau, also irgendwann bei einer der ersten Gemini-Missionen, wo der allererste Spacewalk durchgeführt worden ist, ist zum Beispiel schon ein Handschuh weggeflogen einfach und seitdem verlieren die Leute laufend irgendwelche kleinen Werkzeugteile wie Schraubenschlüssel oder manchmal auch größeres wie einen ganzen Werkzeugkasten.
Ja, das ist einmal dann ziemlich böse kommentiert worden, wie einmal so ein Werkzeugkasten gerade einer Astronautin bei ihrem Weltraumspaziergang davongeflogen ist. Da war dann in den Medien gern die Rede vom Handtäschchen, das davongeflogen ist, was natürlich ein völliger Blödsinn ist. Also das ist vorher Astronauten passiert, das ist auch noch nachher Astronauten passiert. Man hat denn eine Zeit lang sogar versucht zu tracken. Also mit manchen Instrumenten konnte man das Objekt eine Zeit lang verfolgen. So ein Werkzeugkasten ist jetzt nicht mehr so klein. Ja, irgendwann natürlich verliert der hoffentlich an Höhe und fällt runter. Es ist nämlich blöd, wenn der oben bleibt. Wie viel ist denn mittlerweile da unterwegs in den Umlaufbahnen rund um die Erde?
Ja, also circa 40.000 kategorisierte Objekte mit einem Durchmesser von über 10 cm, 1 Million Fragmentteile zwischen einem und 10 cm und circa 130 Millionen Teilchen größer als 1 Millimeter in der Erdumlaufbahn sind. Aber es sind noch viele weitere kleine Teilchen, die herumschwirren.
Das klingt jetzt ziemlich erschreckend, allein von der Anzahl, dass da über 100 Millionen Teilchen herumfliegen. Aber gut, Größe ein paar Millimeter, ist das überhaupt ein Problem?
Naja, schon, da sie sich mit einer extrem hohen Geschwindigkeit von bis zu 28.000 km/h bewegen, sodass selbst die kleinsten Trümmerteilchen erhebliche Schäden an Satelliten oder Raumstationen verursachen können. Auch bereits Farbsplitter können aufgrund der hohen kinetischen Energie gefährlich sein.
Wie könnte man denn die Energie von so einem kleinen Teil irgendwie verständlich machen? Oder kann man da sogar was ausrechnen? Noah, hast du was gemacht?
Ja, wenn man zum Beispiel hernimmt, dass wir eine Relativgeschwindigkeit, also wie schnell sich dieser Farbsplitter im Vergleich zu unserem zum Beispiel Satelliten bewegt, annehmen, dass diese eine Geschwindigkeit von 14 Kilometer die Sekunde beträgt, was am höheren Ende ist, aber trotzdem sehr realistisch. Wenn man jetzt annimmt, dass dieser Farbsplitter 0,7 Gramm an Masse hat, man sich die Rechnung durchführt, kommt man auf wunderschöne 68.000 Joule an Energie gerundet. Eine 50 BMG, das ist ein Antimaterie-Scharfschützengewehr. Oh mein Gott, das habe ich gesagt. Das ist ein Antimaterial-Scharfschützenkaliber. Ansieht, hat das nur 14.000 Joule.
Das heißt,
mehr als, wir haben ein rund sechsfaches.
Ein sechsfache von einem Scharfschützen-Großkaliber-Gewehr kommt da mit einem einzigen kleinen Farbsplitter von nicht einmal einem halben Gramm daher. Wow. Also dem Zeug möchte ich echt nicht in den Weg kommen. Ist das da überall oder gibt es Bereiche, wo man halbwegs sicher ist? Oder sagen wir so, gibt es Bereiche, wo es besonders gefährlich ist?
Naja, die besonders gefährdeten Gebiete, sage ich jetzt mal so, sind allein schon unsere Umlaufbahnen. Zum Beispiel der Low Earth Orbit, kurz LEO, der in einer Höhe von 200 bis 2000 Kilometern ist. Da befinden sich nämlich sehr viele Erdbeobachtungssatelliten und auch die internationale Raumstation, also ISS. Da tun natürlich auch oft Astronauten was rum, tüfteln und werkeln. Und wenn die da getroffen werden würden, dann wäre das natürlich nicht so toll.
Ja, das Ganze ist ja, glaube ich, noch verschärft worden, weil es ja nicht nur die Trümmer gibt, die irgendwann mal verloren gegangen sind oder wo ein Unglück passiert ist. Ich glaube, es sind ja auch dann und wann einmal Satelliten zusammengestoßen, obwohl das ja eigentlich eher sehr unwahrscheinlich ist, dass sowas passiert. Aber es wurden ja auch zu Testzwecken Satelliten schon bewusst gesprengt. Das ist eines der blödesten Sachen überhaupt. Also man hat, das waren natürlich militärische Tests der Satellitenabwehr. So könnte man einen Satelliten bekämpfen. Und da gab es, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube einmal von den USA und einmal von der chinesischen Raumfahrtbehörde, die eben militärisch ist, diese Versuche, wie man einen Satelliten zerstören kann. Und dabei hat man eine gewaltige Wolke an Trümmern hinterlassen, die immer noch, soviel ich weiß, Riesenprobleme macht.
Also ich habe gelesen, dass im November 2021 sich die ganze ISS in ihre eigenen Kapseln von den eigenen Raketen, also in dem Fall eine Soyuz und eine SpaceX Dragon-Kapsel, zurückziehen mussten, weil sich eine russische Antisatellitenwaffe einen alten Satelliten vorgenommen hat und den zerstört hat und dann die ganze Trümmerwolke auf die ISS zugeflogen ist. Und es somit sicherer war, dass die Menschen auf der ISS in ihre Kapseln gehen sollten, um dann im Notfall direkt auf die Erde zurückzufliegen.
Also praktisch alle großen Weltraumnationen haben schon für extra Weltraummüll gesorgt, weil sie diese Satellitensprengungen herumprobiert haben. Jetzt haben wir ja Satelliten in ganz verschiedenen Umlaufbahnen. Da gibt es ja welche, die sehr niedrig fliegen, so hoch wie die ISS oder noch niedriger, und welche, die sehr weit weg sind. Wo ist denn dieser ganze Müll, diese ganzen Splitter und Teile, wo sind denn die vor allem unterwegs?
Na, der Weltraum ist ja nicht gleichmäßig verteilt und es gibt besonders gefährdete Umlaufbahnen, wie zum Beispiel der Low Earth Orbit, kurz LEO genannt. Der liegt in einer Höhe von 200 bis 2000 Kilometern. Und hier befinden sich zahlreiche Erdbeobachtungssatelliten und die internationale Raumstation, also kurz ISS. In diesem Bereich gibt es die meisten Trümmerteile, die meisten Raketenstarts diesen Orbit nutzen. Auch der geostationäre Orbit, kurz GEO genannt, der in einer Höhe von ca. 35.786 Kilometern liegt, ist ein Bereich für Kommunikations- und Wettersatelliten. Während Trümmer im LEO nach einigen Jahren durch die Erdatmosphäre abstürzen und verglühen können, verbleiben sie im GEO über Jahrhunderte.
Okay, das ist wahrscheinlich, weil das schon so weit weg ist von der Erdatmosphäre, oder? Also, wenn man bei diesem LEO ist, da sind ja extra die Satelliten in Höhen, dass sie noch ein bisschen Luftreibung haben, und wenn man sie quasi in Ruhe lässt, dann würden sie nach ein paar Jahren, also stürzen sie grundsätzlich ab. Das macht man ja auch absichtlich so, damit, wenn irgendwas mit dem Satellit nicht in Ordnung ist, damit eben kein Weltraummüll oben bleibt oder damit die alten Trümmer nicht jetzt wichtige Bahnen verstopfen. Aber wenn etwas so hoch oben ist, wie diese geostationären Satelliten, diese fast 36.000 Kilometer, da haben wir fast keine Luft mehr. Also das kreist ja dann praktisch ewig dort oben herum. So, die Bezeichnung hat einen speziellen Grund, oder? Warum diese Höhe von knapp 36.000 Kilometern so wichtig ist und geostationär heißt.
Es ist so, je nachdem, wie weit man von der Erde weg ist, braucht man eine bestimmte Geschwindigkeit, dass man nicht auf die Erde drauffällt, sondern neben der Erde weiterfährt. In der Entfernung vom Mond ist es nur noch 1 Kilometer pro Sekunde. Aber in diesem geostationären Bereich ist es so, dass man genau immer über demselben Fleck von der Erde bleibt, wenn man da die Geschwindigkeit hat, dass man nicht auf die Erde fällt.
Ja, genau, weil da nämlich die Geschwindigkeit genau so groß ist, dass man in dem Zeitraum einer Erdumdrehung eben genau eine Runde um die Erde braucht. Die ISS braucht nur 91 Minuten, glaube ich, auf 400 Kilometer Höhe. Der Mond braucht 27,3 Tage einmal rund um die Erde, also viel, viel, viel länger. Und unsere Fernsehsatelliten, ja, die sind ja geostationär, die brauchen genau 23 Stunden, 56 Minuten und 4,1 Sekunden. So lange dauert nämlich in echt genau eine Umdrehung der Erde. Ja, zur Erinnerung, sind ja gar keine 24 Stunden. Die Erde braucht ein bisschen mehr als eine ganze Umdrehung, damit es wieder gleich zur Sonne schaut. Und das ist ja das, was unseren Tag definiert. Ja, wenn man das vergleicht, ISS und so die üblichen Satelliten, 400, 500, 600 Kilometer. Wenn man sich die ganze Erde vorstellt mit 12.700 oder so Kilometer Durchmesser und da dann diese 400, 500 Kilometer drüber, das ist ja nix. Also das fliegt ja alles quasi knapp über der Erde.
Gut, die Luft ist schon dünn, aber es ist noch Luft da. Das ist eigentlich die Mesosphäre. So im Laufe vieler Jahre bremst das dann doch ab. Und die ISS wäre ja auch eigentlich abgestürzt. Also die hat man immer wieder einmal heben müssen. Dazu haben wir in einer Folge schon einmal was gesprochen. Das ist schon länger her. Das muss eine Folge vom vorigen Frühjahr sein. Da haben wir mal drüber geredet, dass die ISS auch immer wieder angehoben werden muss. Und wenn wir jetzt nehmen 36.000 Kilometer Höhe, das ist also ungefähr 3 Erddurchmesser weg. Also das ist schon sehr, sehr viel höher. Dass wir da nicht mehr viel Luft haben, das Ganze runter zu bremsen, das ist schon sehr verständlich, ja.
Nein, und deshalb ist es ja auch so ein großes Problem, wenn es immer und immer wieder herumkreist. Einmal ist zum Beispiel die Kollisionsgefahr das Problem. Die Kollision zwischen aktiven Satelliten und Trümmerteilen können die Satelliten außer Betrieb setzen und neue Trümmer erzeugen. Solche Zusammenstöße passieren aber regelmäßig. Das führt aber auch gleich zur Kettenreaktion bzw. zum Kessler-Syndrom. Das heißt, treffen zwei große Objekte aufeinander, zerbrechen sie in 1000 kleinere Fragmente. Dadurch steigt das Risiko zu immer weiteren Kollisionen, die wiederum neuen Schrott erzeugen. Eine Kettenreaktion, die langfristig den Orbit aber auch unnutzbar machen könnte.
Okay, also praktisch, es kommt zu einem, sagen wir, größeren Zusammenstoß und es sind jetzt lauter diese Megakonstellationen von Elon Musk mit Starlink und von Jeff Bezos vielleicht noch und von großen Weltraumnationen oben, sodass zum Beispiel dieser Orbit für diese Telekommunikation, für das Satelliten-Internet voll mit Satelliten ist, dann krachen zwei größere zusammen, machen lauter kleine Trümmer. Diese kleinen Trümmer treffen dann die nächsten. Die werden dadurch zerstört in lauter kleine Trümmer. Und man hat praktisch wirklich sowas, wie man genau, wie man so eine Kettenreaktion auch in der Atomphysik abläuft, dass immer von einem zerstörten Ding viele Teile wegfliegen, die dann weitere wieder zerstören können. Und dann ist irgendwann eine extrem dichte Trümmerwolke rund um die Erde herum. Alle Satelliten sind zerstört. Das würde dann auch heißen, dass wir keine mehr raufschicken können. Denn wenn da irgendwas rauffliegt, dann wird es ja wie mit lauter Pistolenkugeln vom herumfliegenden Zeug durchlöchert.
Ja, das gefährdet eben auch die Raumfahrtmissionen. Die ISS und andere Raumfahrzeuge müssen häufig Ausweichmanöver durchführen, um den Trümmern zu entgehen. Bereits wenige Millimeter große Teile können die Außenhülle von Raumkapseln durchschlagen. Es werden aber, wenn immer mehr Teile herumfliegen, können die Raumstationen aber nicht mehr Ausweichmanöver machen, denn sie würden ja in andere herumschwirrende Teile fliegen.
Also da haben wir wirklich ein Riesenproblem. Gibt es abseits von dieser Zerstörungskraft auch noch irgendwelche anderen Dinge, die so eine große Menge an Trümmern rund um die Erde bewegen kann?
Ja, die Lichtverschmutzung und die wirtschaftlichen Folgen. Die hohe Anzahl an Objekten im Orbit kann astronomische Beobachtungen beeinträchtigen. Zudem können überfüllte Umlaufbahnen, die Nutzung des Weltraums für Satellitenkommunikation, Navigation und Erdbeobachtung aber auch langfristig unrentabel machen.
Das heißt, da müssen wir unbedingt irgendwas tun, um das entweder zu verhindern oder den Müll irgendwie aufzusammeln. Es gibt ja bei einer Parodie von Star Wars gibt es ja diese, bei Spaceballs, kennt ihr von euch Spaceballs? Es ist ein, du kennst Spaceballs. Da gibt es diese Weltraumputzfrau, die den Orbit mit einem riesen Staubsauger sauber saugt. Jetzt funktioniert Staubsaugen im Weltall nicht wirklich, weil da braucht man den Luftdruck rundherum. Aber wie räumen wir unseren Müll im Weltraum, im Orbit denn wieder weg? Haben wir da irgendeine Chance?
Ja, dafür gibt es einmal die präventiven Maßnahmen, um zum Beispiel die Entstehung neuer Trümmer zu vermeiden. Dafür wurden internationale Richtlinien verabschiedet, wie jetzt zum Beispiel auf der Konferenz in Bonn. So sollten Satelliten am Ende ihrer Betriebsdauer entweder durch kontrollierten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zum Verglühen gebracht oder in sogenannte Friedhofsorbits verlegt werden. Auch Raketenstufen werden zunehmend so konstruiert, dass sie nach dem Start sicher abstürzen.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt ein neuer Standard auch, Konvention, die man auch unterschreiben hat müssen, dass also alle Orbits so sind, dass wenn ein Satellit nicht mehr steuerbar ist oder so, dass der nach relativ kurzer Zeit, zumindest nach ein paar Jahren, dann eben in der Erdatmosphäre auch verglüht und dann die anderen Raumfahrzeuge, Satelliten, Sonden, Messgeräte, die wir dort oben haben, nicht mehr gefährden kann.
Da der Weltraummüll auch immer ein größeres Problem darstellt, wird an den sogenannten aktiven Müllbeseitigungen Maßnahmen gearbeitet. Dabei werden verschiedene Raumfahrtagenturen und Unternehmen an Technologien zur aktiven Müllbeseitigung motiviert. Die geplanten Methoden umfassen zum Beispiel Fangnetze und Harpunen, um größere Trümmeranteile einzufangen, gezielt zum Absturz zu bringen.
Mit einem Fangnetz? Ich stelle mir das gerade vor. Irgendein Satellit, der jetzt ein Netz auswirft und dann tatsächlich den Müll, so wie Fische mehr oder minder, einsammelt. Das ist eine schräge Vorstellung. Das würde ich echt gerne mal sehen, wie sowas ausschaut, wenn so ein Müllfangnetz, das muss ziemlich engmaschig sein, oder? Bei dieser geringen Größe der Teilchen, die da herumschweben. Aber ich denke, es ist möglicherweise eben nur für die größeren Bruchstücke.
Ja, es ist, wenn dann, für die größeren. Aber auch die Roboterarme könnten zum Beispiel defekte Satelliten, eben die größeren Teile, einfangen und aus der Umlaufbahn entfernen.
Okay, also quasi schon präventiv, bevor die mit was anderem zusammenstoßen, zu kleineren Teilen zersprengt werden.
Ja, aber für die kleineren Teile gibt es die Lasertechnologie. Die kleineren Trümmerteile werden durch gezielte Laserpulse abgebremst. Also nicht einfach verbrannt, sondern nur abgebremst, sodass sie schneller in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen können.
Das ist trotzdem irgendwie coole Science-Fiction-Technologie, oder? Wir schießen mit Laserstrahlen auf den Müll und wenn wir ihn auch nicht verdampfen oder so oder desintegrieren oder was immer in der Science-Fiction passiert, zumindest bremst man so ab, dass er dann im Endeffekt trotzdem verschwindet, auch wenn er nur mit Hilfe der Erdatmosphäre verschwindet. Ich denke mal, das ist jetzt nicht ein Problem, das, sagen wir mal, die NASA oder die ESA jetzt allein lösen kann, oder?
Naja, da Weltraum eine globale Herausforderung darstellt, arbeiten Organisationen wie die UNO, ESA und das Interagency Space Debris Coordination Committee, kurz IADC, an internationalen verbindlichen Regeln zur Müllvermeidung. Experten befürchten jedoch, dass erst ein katastrophaler Vorfall die Weltgemeinschaft zu wirklich strikten Maßnahmen bewegen könnte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir Menschen sind oft so, wir tun erst was, wenn wirklich der Hut brennt oder wenn es wirklich eine Katastrophe gegeben hat. Haben wir leider oft genug schon überlebt, dass erst gehandelt worden ist, wie dann wirklich was Schlimmes passiert ist und vorher denen, die davor gewarnt haben, nicht zugehört wurde. Übrigens, internationale Zusammenarbeit heißt auch, dass alle Länder was machen können und sogar wir in Österreich haben schon was beigetragen zur Beseitigung vom Müllproblem beziehungsweise zumindest zur Erforschung dieses Problems. Wir haben nämlich doch tatsächlich, wir sind jetzt nicht die große Weltraumnation, aber wir haben tatsächlich ein paar Weltraummissionen im Orbit. Und zwar jetzt nicht die großen Forschungssatelliten, aber wir haben sogenannte CubeSats in der Umlaufbahn. Also einige Universitäten und Forschungseinrichtungen in Österreich haben weiß wer von euch, was CubeSats sind?
Das sind doch diese Würfel, so 10x10x10 cm mit einem Haufen Technik drinnen.
Genau, das sind quasi vorgefertigte Größen, die sich deswegen recht leicht in den Orbit bringen lassen. Meistens gibt es dann Raketenstarts, wo noch ein bisschen Platz frei ist oder noch ein bisschen Gewicht drauf gehängt werden kann bei dem Raketenstart. Und dann dürfen verschiedenste CubeSats mitfliegen. Also da gibt es nicht einen eigenen Start mit einer Mini-Rakete für so einen CubeSat, sondern da werden bei einem Start sehr viele auf einmal raufgebracht. Ja, und ein paar so österreichische CubeSats sind tatsächlich oben. Da kann man auch so Kombis machen, dass man so nicht einen CubeSat hat, sondern aus drei so Würfeln eine Forschungssonde baut. Und genau sowas ist unser Adler 1. Das ist jetzt kein Scherz, der heißt tatsächlich so Adler 1. Und das ist eine Forschungsmission, das ist ein Forschungs-CubeSat zur Weltraumschrottmessung. Der war nämlich so ungefähr 1,5 Jahre im Orbit, hat die Erde genau 512 Tage lang umkreist und war eigentlich dafür da, einfach zu messen, wie viel kleine Teilchen, wie viel kleine Müllpartikel den kleinen CubeSat treffen. Also auch wenn er nicht groß ist und ein Leichtgewicht 6 Kilogramm, hat man doch so zuerst einmal modelliert, wie viel Trümmer werden denn ein Objekt dieser Größe im typischen Low Earth Orbit treffen. Und in 1,5 Jahren waren das nicht nur einzelne Treffer, es waren 117 Treffer, die auf Adler 1 gemessen wurden. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, wenn man denkt, wie winzig dieses Ding ist und wird in 1,5 Jahren 117 Mal von kleinen Partikeln getroffen. Ich weiß jetzt nicht, was die gemacht haben, damit Adler 1 das überlebt hat, denn jeder Treffer ist ja auch
eine Gefahr, dass der defekt wird.
Man hat natürlich vorher modelliert, was man erwartet, dass an Treffern sein sollte. Und das hat von der Anzahl her recht gut übereingestimmt. Also man hat mit eben dieser Anzahl von gut 100 Treffern gerechnet. Womit man nicht gerechnet hat, war die Stückgrößen. Also es hat ein bisschen andere Stückgrößen gegeben, von denen Adler 1 getroffen wurde. Ich habe leider nicht herausgefunden, ob die Stücke jetzt größer als erwartet oder kleiner als erwartet waren. Diese Kleinsteilchen eben sind eben auch doch ein Problem, weil, wie wir schon gehört haben, so ein Aufprall hat die Energie von einer Pistolenkugel und man will auch weiter forschen. Also Österreich will an dieser Weltraummüllforschung auch weiter dranbleiben. Vor 2 Jahren ist schon der Nachfolger gestartet, Adler 2. Also wir haben unsere Adler im Weltall, die ein Auge auf den Weltraummüll werfen.
Zusammenfassend ist Weltraummüll also ein stetig wachsendes Problem, das die Zukunft der Raumfahrt erheblich gefährden kann. Während präventive Maßnahmen bereits helfen, die Entstehung neuer Trümmer zu verringern, steckt die aktive Müllbeseitigung noch in den Anfängen. Ohne internationale Zusammenarbeit und technologische Fortschritte könnte der Orbit jedoch eines Tages so stark verschmutzt sein, dass Raumfahrt- und Satellitenkommunikation massiv eingeschränkt werden.
Na, dann hoffen wir, dass die 9. Konferenz in Bonn da ordentliche Ergebnisse bringt und dass wir nicht eine 10., 15., 20., 100. noch brauchen und vielleicht irgendwann dann einmal das Problem lösen müssen, dass wir das Kessler-Syndrom wirklich haben und für einige Jahrzehnte möglicherweise vom Weltraum abgeschnitten sind.
Und das war's jetzt. Die 34. Folge von Astronomie am Kepler.
Vielen Dank, dass du uns zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzähle anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreib gerne einen freundlichen Kommentar. Zusätzlich freuen wir uns natürlich über Abos oder gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo auch immer du uns gerade gefunden hast.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Webseite www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne per E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Keplersternwarte, zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes.
Verpasst nicht unsere nächste Folge, in der wir euch erzählen werden, wie es eben beim Kepler-Teleskop-Treffen gegangen ist. Wir haben wieder tolle Vorträge gehört, ziemlich sicher, zumindest war es im Plan und hoffen, dass wir auch von schönen Nächten berichten können.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie.